Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
In Portugal und Spanien versuchen tausende Feuerwehrleute und Helfer weiter, die Waldbrände unter Kontrolle zu bekommen.
Für viele Menschen auf der Iberischen Halbinsel bleibt dieser Sommer eine Katastrophe.
Hilflos müssen die Menschen vielerorts mit ansehen, wie ihre Häuser zerstört werden.
Ein Auszug aus der Tagesschau vom 17. August. Nicht so weit weg von heute. In diesem Sommer brannten Wälder auf der Iberischen Halbinsel lichterloh. Und nein, das ist da nicht immer so. So nicht. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Mit der vereinten Kraft von drei Spanien- und Portugal-KorrespondentInnen beleuchten wir heute Ursachen und Hintergründe des Hitzeinfernos in beiden Ländern. Wir beginnen in Portugals größtem hochgelegenem Naturpark. Rund 26.000 Hektar der Serra da Estrela, also fast ein Drittel der Fläche des einzigartigen Waldgebiets, fallen den Flammen zum Opfer. Wie konnte es so weit kommen? Franca Welz war für uns in Portugal.
Estas são as velhinhas.
Auf dem Dach Portugals in der Serra de Estrela steht ein Stall. Für die Region typische Bordaleira-Schafe zupfen Heu aus einer Krippe, andere liegen im Stroh. Das sonderbar meditative Geräusch ihres Wiederkäuens füllt den Raum. Hier oben, wo man Geodaten anstelle traditioneller Adressen verwendet, lebt die Biologin Ana Teresa.
Mein Name ist Ana Teresa Matos. Ich bin Biologin. Tirei também engenharia florestal e estamos cá há dois anos. Faz dois anos agora.
Seit knapp zwei Jahren lebt die 31-Jährige, die auch Forstingenieurwesen studiert hat, mit ihrem Freund André und zwei Herdenschutzhunden hier auf etwa 100 Hektar Land, das fast 20 Jahre verlassen war und das sie wiederbeleben wollen. Und dann im vergangenen August das Feuer. Von Anfang an haben wir eine Rauchsäule in unsere Richtung gesehen und jeden Tag darauf gewartet, dass sie uns erreicht. Jedes Mal ist sie uns etwas näher gekommen, aber dann hatten wir plötzlich auch gar keine Zeit mehr, um jemanden zu rufen, um die Schafe rauszuholen. Den Schafen ist nichts passiert, ihre Nahrungsgrundlage schon. Die Wildblumen, Bergkräuter und Farngräser, die die Tiere in der Serra da Estrela eigentlich fressen, wie auch die vor nicht allzu langer Zeit angepflanzten Bäume, alles verbrannt. Deshalb fressen die Schafe Heu im Stall, das Ana Teresa und André kaufen müssen, anstatt in den Bergen zu weiden. Der Traum vom Ökolandbau besteht derzeit also vor allem aus Sorgen und hohen Ausgaben, mit etwas Hilfe vom Staat. Ortswechsel. Das Rathaus des bei Touristen durchaus beliebten Ortes Manteigas. Hallo, ich bin Flavio Maceno und ich bin seit Oktober 2021 Landrat in Manteigas, also seit etwa einem Jahr. Der 32-Jährige war als unabhängiger Kandidat angetreten und musste, kaum im Amt, im Eilverfahren Katastrophenmanagement lernen.
Das Feuer habe ihm auch ein Problem bei der Brandbekämpfung vor Augen geführt, sagt Marceno. Die Flammen hätten nicht 10 Tage wüten können, weil es an Einsatzkräften und Mitteln gefehlt habe, sondern an der richtigen Koordination, um sie gezielt und angemessen einzusetzen.
Agora, quando nós recebemos em Manteigas um comandante regional.
In Manteigas hatten wir den regionalen Kommandanten, also nicht von hier, und dann den nationalen Kommandanten. Und diese Leute kennen sich hier nicht aus, kennen das Gebiet nicht. Wir hatten hier zwei Fronten. Die eine hat die Kiefern verschlungen, die andere lief in Richtung der Laubbäume, die Touristen nach Manteigas bringen und damit einnahmen. Die Kiefern brennen in jedem Fall ab. Warum sollen wir also 500 Leute einsetzen, um dort gegen das Feuer zu kämpfen und nur 100 im Bereich mit den Laubbäumen? Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, aber das weiß ein Kommandant von außerhalb nicht. Für ihn sind das einfach zwei Waldgebiete, die brennen. Im gut 70 Kilometer entfernten Viseu treffen wir den Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr, Rui Leitão. Der 34-Jährige stammt aus einer Feuerwehrfamilie, ist selbst seit 20 Jahren aktiv und seit ziemlich genau 2 Jahren Kommandant in Viseu. Das aktuelle System frustriert ihn sichtlich, insbesondere die Rolle des portugiesischen Zivilschutzes, der ab einer bestimmten Gefahreneinstufung übernimmt, sieht er kritisch. Der Zivilschutz redet mit der portugiesischen Sicherheitspolizei, mit der Feuerwehr, mit den Förstern, den Landräten. Wir brauchen dies, wir brauchen das. Handeln tun andere. Der Zivilschutz sollte nicht das Kommando haben, sondern die unterschiedlichen Einheiten koordinieren. Sprechen, koordinieren, anfordern und wir machen dann. Bisher gehe oft wertvolle Zeit verloren. Auf baldige Besserung hofft er auch nach den teils verheerenden Bränden des vergangenen Sommers nicht. Wenn man schon aus dem Jahr 2017 nichts gelernt hat, wir schreiben das Jahr 2022, 5 Jahre sind vergangen und was hat sich geändert? Welche Lehren kann man dann aus der Serra da Estrela ziehen? Oben auf ihrem Berg hofft die Biologin und angehende Ökobäuerin Ana Teresa Matos derweil auf bessere Zeiten. Bessere Tage würden kommen, sagt sie. Derzeit sei einfach eine schwierige Phase. Dann werde die Zukunft besser aussehen. Immerhin, meint sie noch, mit dem trockenen Humor, mit dem so viele in Portugal gesegnet sind. So schnell dürfte es bei ihr nicht wieder brennen. Viel hätten die Flammen ja nicht verschont.
Waldbrände in Portugal, verkohlter Naturpark, Fehler vermeidbar. Das war Franka Welz. Auch in Spanien war der Sommer in diesem Jahr extrem trocken. Die Folge, eine Fläche von 2500 Quadratkilometern, etwa die Fläche des Saarlands, war hier in dieser Saison von Waldbränden betroffen. Rekord. Und das, obwohl es nicht öfter gebrannt hat als sonst, aber mehrere Feuer waren extrem groß und schwer unter Kontrolle zu bekommen. Dabei spielen Feuerlöschflugzeuge und Hubschrauber eine besondere Rolle. Reinhard Spiegelhauer ist mitgeflogen.
Ein Luftwaffenstützpunkt in der Nähe von Madrid. Hier donnern Eurofighter los zum Übungsflug. Transportmaschinen in unscheinbarem Grau stehen auf dem Vorfeld. Daneben knallgelb lackierte zweimotorige Amphibienflugzeuge. Über eine angestellte Metalltreppe geht es hoch zur Einstiegsluke. Das hier ist die Haupttür, solange die Motoren abgestellt sind. Vorsicht mit dem Kopf. Das hier ist der Laderaum mit den beiden Hauptwassertanks. Und dann haben wir noch 4 andere Tanks mit flammhemmendem Schaum. Der wird dem Wasser zugemischt. Der 27-jährige Pilot Iñigo Jaguer fliegt seit 5 Jahren Einsätze mit den 20 Meter langen Maschinen. Zum Wasserfassen gleiten die Flugboote auf einem See entlang und das Wasser wird dabei in die Tanks gepresst. In nur 12 Sekunden landen so 7000 Liter Wasser in den Tanks. 14 dieser spektakulären Maschinen sind im Sommer über ganz Spanien verteilt. Pilot Jaguer ist stolz, eine zu fliegen, aber er weiß, seine Kollegen mit den Hubschraubern sind genauso wichtig, mindestens. 50 Kilometer westlich liegt der Heliport von Valdemorillo. Hier hat die Autonome Gemeinschaft Madrid, quasi das Bundesland Madrid, einen von 10 Hubschraubern stationiert, die bei Waldbränden eingesetzt werden. Es gibt verschiedene Konfigurationen. Wir bringen zum Beispiel Löschbrigaden samt Ausrüstung zu den Feuern, aber wir können stattdessen auch 1200 Liter Wasser zum Brand fliegen und dort abwerfen. Julio Muñoz fliegt seit 15 Jahren Löschhubschrauber. Gerade sind er und der Copilot von einer Übung zurück. An Bord war eine Löschbrigade, ein Trupp von 8 Spezialisten unter der Führung von Forstingenieur Ivan Muñoz. Wenn wir beim Feuer ankommen, kreisen wir erst einmal, um zu sehen, was brennt, wie sich das Feuer ausbreitet, in welche Richtung. Je nachdem, ob Graslandschaft, Büsche oder Bäume brennen, laden wir die eine oder andere Art von Werkzeugen ab. Nach dem Absetzen suchen wir uns dann eine sichere Basis im Rücken des Feuers und bekämpfen es von der schon abgebrannten Seite her. Große Teile Spaniens sind von Gebirge geprägt. Es gibt viele Schluchten, wenige Straßen und Forstwege. Das Gelände ist also oft unzugänglich. Ohne die Luftlandetrupps würde es Stunden dauern, bis Löschmannschaften am Boden eingreifen können. Mit Hacken schlagen die Männer und Frauen Schneisen, mit 20 Litern Wasser im Rucksack bremsen sie Flammen, mit Patschen löschen sie Glutnester. Oberste Chefin im Kampf gegen Waldbrände in Madrid ist Feuerwehrfrau Marta Jerez de la Vega. Sie deutet in der Kommandozentrale auf ein Schaubild.
Estas zonas que ves coloreadas son precisamente los despachos automáticos de cada uno.
Hier, diese farbigen Bereiche gehören jeweils zu einem Hubschrauber. Wir sind hier an der Basis in Valdemorillo und wir fliegen sofort jedes Feuer an, das in dieser Zone gemeldet wird. In einem anderen Gebiet wird es zum Beispiel der Hubschrauber sein, der in Navas del Rey stationiert ist. So decken wir die ganze autonome Gemeinschaft Madrid ab.
Tenemos todo el territorio
Die Region ist dicht besiedelt, hier sind schnell Menschenleben in Gefahr. Deswegen lautet das Prinzip hier, hit hard and early. Wie in Deutschland erstmal nachzufragen, ob dann ein Hubschrauber der Streitkräfte verfügbar ist, das ist keine Option. Die autonome Gemeinschaft hält ein dichtes Netz von Hubschrauberbasen speziell für Waldbrände vor. Weniger dicht besiedelte, weniger wohlhabende Gegenden Spaniens können sich das nicht leisten. Dort haben in den vergangenen Jahren besonders schlimme Feuer gewütet. Zum Beispiel rund um Bejis im Osten. Eduardo Rojas steht in der verbrannten Landschaft. 200 Quadratkilometer Wald und Buschvegetation sind hier bei einem einzigen Brand verkohlt. Auch 40 große gelbe Löschflugzeuge wären da nicht die Lösung, sagt Rojas. Brandbekämpfung ist letztlich nur Symptombekämpfung. So wie wenn es in einem Land soziale Spannungen gibt, man aber nur mit Polizeigerichten und Gefängnissen reagiert. Da setzt dann auch das Fachpersonal unnötigem Stress aus. Die Polizisten und in unserem Fall die Feuerwehrleute, die unter praktisch unmöglichen Bedingungen arbeiten müssen. Für Eduardo Rojas ist das Zauberwort Prävention. Er ist Professor an der Universität von Valencia, Präsident des Verbandes der Forstingenieure und für die Vereinten Nationen tätig. Der Experte sagt, im Zuge der Erderwärmung werde es wahrscheinlicher, dass extreme Waldbrände auftreten, aber gerade im ländlichen Spanien spiele auch ein anderes Phänomen eine wichtige Rolle. Und er zeigt auf die Reste von Ackerterrassen am Hang. In Spanien hat sich das Problem mit den Bränden seit Ende der 60er Jahre entwickelt, als alle Leute sich ein Auto leisten konnten. Spanien ist eine Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft und vor allem vom Tourismus geprägt. Die extensive Landwirtschaft an schwierigen Standorten ist fast völlig verschwunden. Keine Äcker, kaum noch Beweidung, weniger Feuerholzgewinnung. In einigen Regionen Spaniens sind Wald- und Buschlandschaft im Vormarsch, seit die traditionelle Bewirtschaftung wegfällt. Das bedeutet viel Biomasse, die in häufigeren extremen Trocken- und Hitzeperioden wie Zunder wirkt. Klar brauchen wir unsere vielen Feuerwehrleute, Löschfahrzeuge, Hubschrauber und Flugzeuge, sagt Rojas, aber auch eine Politik, die nachhaltiges Wirtschaften auf dem Land, regionale und vielleicht auch Bioprodukte fördert. Infrastruktur, die das Leben in ländlichen Regionen wieder attraktiver macht und wieder zu mehr Bewirtschaftung führt.
Waldbrände in Spanien, Feuerlöschen aus der Luft, das war Reinhard Spiegelhauer. Flammeninferno auf der Iberischen Halbinsel in diesem Sommer. Unsere KorrespondentInnen haben recherchiert und wir bleiben gleich in Spanien, genauer in Madrid. Nicolas Buschlüter, hallo.
Hallo.
Wir haben aus dem gerade Gehörten gelernt, dass dieser zu Ende gegangene Sommer, wenn wir uns jetzt mal auf Spanien fokussieren, ein besonderer war. Hören wir noch mal kurz in die News.
In Spanien gibt es neben zahlreichen kleineren Bränden mehrere Großfeuer im Südosten des Landes. Betroffen sind die Region um Valencia und schwer zugängliches Gebiet nahe Alicante.
Das war Mitte August. Es geht um den Großraum Valencia. Aber nicht nur der war betroffen, oder?
In der Tat. Diesmal hat es den Nordwesten Spaniens am häufigsten und wahrscheinlich auch am schlimmsten erwischt. Fast jedes zweite Feuer von den rund 8000 Bränden in diesem Sommer gab es dort im Nordwesten. Zum Beispiel in Galicien, in Asturien, in Kantabrien, in den Provinzen León und Zamora. Aber auch im Baskenland im Norden gab es viele Brände und sogar auch auf den Kanarischen Inseln. Im Grunde muss man da fast sagen, es hat in fast allen Regionen Spaniens in diesem Sommer gebrannt. Insgesamt fielen 250.000 Hektar den Flammen zum Opfer. Das ist eine Fläche so groß wie das Saarland.
Fast ganz Spanien war betroffen, sagen Sie. Und wie viele Menschen in Spanien haben dann in diesem Sommer Hab, Gut oder gar Haus verloren?
Ja, es gibt da bisher noch keine offiziellen Zahlen für ganz Spanien, aber ich würde mal schwer schätzen, dass es mehrere hunderte Häuser waren, die den Flammen zum Opfer gefallen sind, vielleicht sogar 1000. Allein bei einem großen Feuer im Juli in Galicien sind mehrere Dutzend Häuser niedergebrannt.
Der Sommer 2022, das waren die schwersten Waldbrände in Spanien seit Jahrzehnten. Es wurde ein Rekord bei der Größe der verbrannten Fläche aufgestellt. Sie erwähnten es, das war die Größe des Saarlandes in etwa. Thema für spanische Medien und Menschen, auch wenn es nicht mehr brennt?
Also für diejenigen, die in der Nähe der Brände wohnen oder gewohnt haben, auf jeden Fall. Aber darüber hinaus dann doch eher nicht. Also da trifft so ein bisschen das Sprichwort zu, aus dem Augen, aus dem Sinn. Das letzte Mal, dass es hier in den spanischen Medien eine größere Rolle gespielt hat, das war Mitte August, als die spanische Verteidigungsministerin angemahnt hat, dass man doch bitte aus der hohen Zahl der Brände in diesem Sommer etwas lernen müsse. Bloß was, das hat sie offen gelassen und seitdem hat es in dieser Hinsicht auch nichts gegeben, zumindest nichts, was ich gesehen habe.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Spanien ist ja besonders vom Klimawandel betroffen, Folge Starkregen, ein überdurchschnittlicher Temperaturanstieg von 1,7 Grad, Wassermangel, weite Landstriche, denen Verwüstung droht, Waldbrände, wie gehört. Was tut die Regierung von Ministerpräsident Sanchez dagegen?
Na, zuallererst hat sie Anfang 2020 den Klimanotstand ausgerufen. Das war damals die erste Maßnahme der neuen linken Regierung hier in Madrid, der Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sanchez. Und in den nächsten 100 Tagen sollte dann ein konkretes Maßnahmenpaket folgen. Aber da ist dann die Corona-Pandemie mit Macht dazwischen gegrätscht. Hier in Spanien gab es ja bekanntermaßen harte Lockdowns. Das hat zwar den CO2-Ausstoß hier in Spanien gesenkt, das war in Anführungszeichen ein netter Nebeneffekt, aber das war natürlich nicht das Ziel dieser harten Lockdowns. Und es hat dann tatsächlich bis zum nächsten Jahr, also 2021, gedauert, bis die Regierung in Madrid ein Klimaschutzgesetz auf die Beine gestellt hat. Darin als wichtigster Punkt, bis 2050 soll Spanien klimaneutral werden. Und das soll unter anderem dadurch gelingen, indem der Ausstoß der Treibhausgase bis 2030 um 23% verringert wird und der Anteil der erneuerbaren Energien bei der Energieversorgung soll auf 42% steigen.
Das heißt, es hatte ja 2019 die UN-Klimakonferenz in Madrid stattgefunden und auch Greta Thunberg war ja dabei und forderte Besserung von der spanischen Politik. Das heißt, das ist dann auch tatsächlich erfolgt. Es erfolgte 2021 die Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes und die entsprechenden Maßnahmen, die Sie dann geschildert haben. Man kann sagen, Spanien hat sich da dann schon seit 2019 weiterentwickelt.
Naja, wie so oft dauert es eben, bis dann alle Maßnahmen umgesetzt sind. Also Ankündigungen sind das eine, Umsetzung das andere. Und auf der anderen Seite muss man sagen, bis 2050 ist ja noch etwas Zeit. Aber herausheben kann man, glaube ich, schon, dass es jetzt eine Vielzahl von milliardenschweren Förderprogrammen hier in Spanien gibt, um den CO2-Ausstoß zu senken, zum Beispiel für Gebäudedämmung, für E-Mobilität, für den Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes bei der Bahn, für erneuerbare Energien. Mit Sonne und Wind ist ja Spanien reichlich ausgestattet. Und Spanien investiert seit neuestem auch in ein sogenanntes Strategieprojekt Wasserstoff. Da werden private Unternehmen unterstützt, die in grünen Wasserstoff investieren. Gerade wird da in Südspanien Europas größte Fabrik dafür gebaut. Ziel ist es, dass irgendwann dann auch mal Wasserstoff statt Gas in die EU-Nachbarländer gepumpt werden kann. Aber das braucht riesige Anlagen und auch viel Zeit und wird deshalb noch lange dauern.
Also viele hehre Klimaschutzziele in der Politik. Und wie verhalten sich die SpanierInnen im Alltag? Weniger Klimaanlagen zum Beispiel? Ich kann mich daran erinnern, dass die dort immer laufen. Oder weniger Plastikmüll auf den Straßen, weniger Wasserverbrauch, weniger Auto. Merken Sie da in Madrid irgendwas Konkretes?
Also mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, dass am Straßenrand, gerade im Landesinneren, weniger Sperrmüll herumliegt. Also zum Beispiel Waschmaschinen oder Kühlschränke, die man sonst bei längeren Autofahrten ständig herumliegen sehen. Dass die da nicht mehr liegen, das kann auch daran liegen, dass es jetzt mehr kommunale Recyclinghöfe in Spanien gibt, wo man die einfach hinbringen kann, kostenfrei. Und in Madrid, das ist mir jetzt auch aufgefallen, sind mehr E-Autos unterwegs seit ein, zwei Jahren. Vielleicht auch, weil für E-Autos keine Parkgebühren mehr hier in Madrid anfallen. Allerdings würde ich sagen, die spanische Hauptstadt ist da auch nicht besonders repräsentativ für Spanien, weil die Kaufkraft hier doch sehr hoch ist und die Luft ist, das ist mein Eindruck, auch nicht viel besser geworden in den letzten Jahren hier in der Hauptstadt. Sie haben recht, die Klimaanlagen hier in Spanien, die waren im Sommer noch bis zum Anschlag aufgedreht. Dann kam die Verordnung, dass um Energie zu sparen, sie auf 27 Grad runtergedreht werden müssen. Das hat durchaus ein Umdenken bewirkt bei den Spaniern. Und gerade am Flughafen merkt man das auch deutlich, dass es dort nicht mehr so kalt ist. Ernüchternd ist dagegen das Ergebnis einer Studie eines spanischen Forschungsinstituts. Das besagt, dass Umweltschutz gerade mal bei 2% der Spanier unter den Top 3 der drängendsten Probleme liegt. Arbeitslosigkeit rangiert da viel höher, gerade unter jüngeren Spaniern. Deshalb hat es vermutlich auch Fridays for Future hier in Spanien so schwer, Zulauf zu finden unter Jugendlichen. Für die sind andere Probleme, gerade die Arbeitslosigkeit, einen Job zu finden, viel drängender als der Klimawandel.
Klimaschutz in Spanien, Anspruch und Wirklichkeit. Nicolas Buschlüter war das aus Madrid. Auch Griechenland ist von Waldbränden geplagt und zieht Konsequenzen. Waldbrände als Weckruf. Griechenland steigt aus der Kohle aus. Hören Sie einen weiteren Podcast zum Thema. Und wenn Sie noch mehr Weltzeit wollen, dann abonnieren Sie uns. Wir freuen uns. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.